Richtig stark, es ist richtig mega cool, wieder hier zu sein, so nach meinem Urlaub, auch in einige Gesichter hier zu schauen und mitzuteilen, was Gott auf meinem, aber auch, wie gesagt, was auch auf Gottes Herzen brennt. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Der Schrei meines Herzens. Und das klingt so auf den ersten Blick so ein bisschen dramatisch. Aber es geht jetzt nicht um einen Thriller oder irgendeinen spannenden Film, um irgendwie Dramatik auszudrücken, sondern es geht darum, eine Kultur von Anbetung zu kreieren, aus der wir letztendlich oder in der wir Gott und Menschen dienen können. Und entstanden sind diese Gedanken während dieser ganzen Corona-Zeit, seitdem wir unsere Gottesdienste nicht mehr so feiern können, wie wir es gewohnt sind, irgendwie gemeinsam zusammenzukommen, gemeinsam zu beten, gemeinsam Lieder zu singen oder auch irgendwie uns auszurichten, irgendwie gemeinsam zu lachen oder gemeinsam zu weinen und wenn, versteckt hinter einer Maske. Wer mich kennt, weiß, ich singe sehr laut. So, man kommt in den Raum rein und es ist tatsächlich nicht selten so, dass man mich tatsächlich hört, ohne irgendwie in ein Mikrofon zu sprechen. Und während wir hier so die Gottesdienste dann aufnahmen, ja, dann sang ich leise. So, weil es könnten bestimmte Aerosole meinen Mund verlassen und in diesen Raum gehen. Ein Wort, Aerosole, was kaum jemand kannte vor der Corona-Zeit, aber jetzt jeder kennt, das sind so winzige Partikelchen, die man nicht sieht, an denen sozusagen sich Viren andocken können und die zur Ansteckung führen. Also sang ich sehr leise, weil diese Aerosole, die könnten ja gefährlich sein. Und ich fand das so spannend, als wir dann dieses Format von offener Kirche feierten im Juni, dann einmal draußen, weil es einfach so wunderbares Wetter war, an einem Nachmittag mit viel Abstand. Und wir sangen lauthals einfach und gaben Gott, unserem Gott einfach die Ehre. Und es war so krass, einfach mal so laut zu singen und dem Schrei des eigenen Herzens irgendwie dem Ausdruck zu verleihen und dem Stimme zu geben, was in einem drinsteckt. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal gemacht hast, in einen Wald gegangen und einfach mal geschrien. Einfach mal geschrien. So. Es kann befreiend sein. Ja, aber es ist auch ungewohnt, dem, was in uns ist, irgendwie auch dem Ausdruck zu verleihen. Ich weiß nicht, wie du unsere gemeinsame Anbetungszeit vor dem Bildschirm irgendwie feierst, ob du leise singst oder ob du laut singst. Vielleicht hast du auch festgestellt, dass dein Partner wunderbar schief singt. Ja, und das war immer in den Gottesdiensten mit dieser großen Soundanlage verborgen geblieben. Ja, vielleicht stellst du auch deine Soundanlage richtig laut auf und singst mit und das stört dich nicht, ob du schief singst oder richtig singst. Hauptsache, du bist irgendwie dabei. Kann aber auch sein, dass du leise singst, weil du deine Nachbarn nicht wecken willst, weil die gerade noch am Sonntagmorgen schlafen. Vielleicht fühlst du dich auch gerade immer beobachtet, als ob deine Kamera an dem Bildschirm an wäre. Ich weiß es einfach nicht, wie du die Zeit hier verbringst. Aber die Zeit hat uns verändert und sie hat einiges auch offenbart. Da ist ein Schrei in unserem Herzen, unserem Gott einfach zu begegnen und diesem irgendwie Ausdruck zu verleihen. Manche wissen gar nicht, wie sie diesem Schrei irgendwie Ausdruck verleihen können. Und die Sehnsucht nach Gott, die zeigt sich auf so vielfältige Weise auch in unserem Leben, eingeschlossen dem Drang, Dinge in unserem Leben irgendwie besser zu machen. Ich glaube, in jeder Volksgruppe gibt es gemeinsame Dinge oder es gibt es sozusagen das gemeinsam, dass Dinge neu zu entdecken, aber auch Dinge zu verbessern. Diese Leidenschaft hat Gott einfach hineingesetzt in unser Leben. Es ist tief verwurzelt. Und vielleicht bist du auch zu Hause gewesen diesen Sommer im Garten und hast auch ein paar Dinge verbessert. Du hast einen Pool aufgestellt, einen großen Pool vielleicht für deine Kinder. Du hast dir neue Sachen angeschafft. Einfach, weil du Dinge verbessern willst, weil du irgendwie auch Zeit genießen willst. Ja, die Baumärkte sind leer von diesen ganzen Gartendingen, ja, weil Leute gesagt haben, ich muss mal meinen Garten irgendwie schön machen. Und ich glaube, dass diese Dinge Gott hineingelegt hat, diese Fähigkeit zu träumen, Wünsche in unserem Leben, auch die Leidenschaften. Und das alles braucht es, um unseren Gott irgendwie zu erkennen und ihm zu begegnen. Und ich finde das so spannend, dass es gleichzeitig auch der Schrei seines Herzens ist, dir zu begegnen. Dass er dich einfach schuf. Und hineinsprach, Gott liebt persönliche Beziehung. Ja, er will, dass sich Herzen miteinander verbinden. Und dabei ist es nicht wichtig, was wir tun oder was wir leisten, sondern dass wir ihn einfach nur lieben. Und ich will einen Vers teilen in Johannes 4, Vers 23. Dort steht, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Der Vater sucht Menschen. Und wenn wir von wahren Anbetern hier sprechen, ja, dann gibt es auch falsche Anbeter. Ja, man kann tatsächlich was falsch machen in der Anbetung, wenn man irgendwie sich von anderen Leuten etwas abschaut, wie sie irgendwie Gott anbeten und denken, wow, das könnte irgendwie richtig gut irgendwie in mein Leben passen, weil es irgendwie cool ist, weil Anbetung immer eine persönliche Sache ist. Das ist auch so herausfordernd für unsere Musikteams, auch jeden hineinzunehmen in eine persönliche Anbetung, eine persönliche Begegnung mit Gott. So, weil es gibt nicht den einen Anbetungsstil, sondern der ist wirklich persönlich für jeden Einzelnen ganz neu. Und Gott anzubeten, das ist unser Ziel. So, und aus dem Ziel heraus folgen sozusagen, entspringt alles andere heraus, den Menschen zu dienen, gute Dinge zu tun. Aber was heißt das eigentlich, Gott anzubeten? Und es ist so schwer, das eigentlich zu definieren. Und ich muss zugeben, auch als Musikpastor, lange Jahre bin ich jetzt schon Musikpastor, und am Anfang, ich hatte keine Ahnung. Ich habe gedacht, was Anbetung sei. So, und habe das auch nachgeplappert, was Anbetung sei. Jetzt kommen wir zusammen und lass uns Gott ehren mit Liedern. Und dann dachte ich, das sei Anbetung. Aber Anbetung ist nicht irgendwie gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Anbetung ist auch mehr als nur irgendwie Lieder zu singen, ist mehr als irgendwie Musik zu machen. Ja, Anbetung steckt da auch irgendwie mit drin. Das ist auch ein Aspekt, ein Ausdruck dessen. Und da merken wir, wie schwer es ist. Anbetung ist ein Schrei unseres Herzens, ein Schrei deines Herzens, unseren Gott zu erkennen in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Breite, in seiner Länge, in seiner Höhe, in der Tiefe seiner selbst. Das zu erkennen, was Paulus ausdrückt in dem Epheser 1, Vers 18. Und dass wir nicht mehr aufhören können, ihm zu dienen, überall, wo wir sind. Ja, Anbetung ist der Schrei unseres Herzens, dem Ausdruck letztendlich zu verleihen. Ja, du kannst auch ein Amen gerade sagen, da wo du bist, auch gerade an dem Ort. Und es ist erstaunlich, einfach mal darüber nachzudenken, wie groß unser Gott ist. So, in unserem Urlaub haben wir es richtig bequem gemacht, abends, es war ja wunderbar, ne? Also die laue Sommernacht, so, es ist richtig warm auch gewesen, und auch spätabends saßen wir lagen dann auf unseren Stühlen und haben in den wunderbaren Sternenhimmel geschaut und die Sterne gesehen, die ganzen Sternbilder angeschaut und geguckt, und wir wurden beschenkt mit Sternschnuppen, etliche davon. Ja, perfekte Saison, jetzt da wirklich hineinzuschauen, wenn du das noch nicht getan hast, Sternschnuppen irgendwie nochmal zu sehen, weil die Perseiden gerade jetzt im August vorbeiziehen. Und darüber nachzudenken, wie groß unser Gott ist. Das ganze Weltall ist sein Thron, beschreibt der Prophet Jesaja in Kapitel 66, Vers 1. Und die Erde, da legt er seine Füße drauf. Und wir versuchen, das Weltall zu erforschen. Ja, wir wissen nicht, wo Anfang, wir wissen nicht, wo Ende ist. Gott ist der Anfänger und Vollender. Und wir wissen vom Weltall nicht mehr, wo Anfang und Ende ist. Ja, und man hat herausgefunden, dass sich das Weltall ausdehnt. Ja, in den letzten Monaten, vielleicht hast du auch diesen Artikel gelesen, das Weltall dehnt sich sogar schneller aus, hat man berechnet, als vorher geahnt. Das heißt, selbst wenn wir auf Entdeckungstour wären im Weltall und würden denken, wir würden den Anfang finden, das Weltall dehnt sich schneller aus, als wir es entdecken könnten. Das ist erstaunlich, wie groß unser Gott ist. Ich frage mich, ob wir in Ewigkeit das überhaupt so richtig ergreifen können. Ja, oder ich glaube, dass wir Gott immer noch entdecken werden in der Ewigkeit. Ja, er ist der Anfang, er ist das Ende. Und wie verrückt ist das, dann darüber nachzudenken, dass Gott den Menschen schuf. Und er sprach nicht nur ein Wort, er formte den Menschen und blies seinen Lebensatem hinein. Ich bin geflasht, wenn ich über diese Größe nachdenke, mit welcher Präzision und mit welchem Detail Gott mich formt oder mich geformt hat und auch dich geformt hat. Und dann seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde schickt, der Mensch wird, ja, ganz klein wird, damit jeder, der an ihn glaubt, wir sagen immer nicht verloren geht, ja stimmt, nicht verloren geht, sondern Gemeinschaft mit ihm hat, ihm begegnen kann. Darum ist Jesus auf diese Erde gekommen, nichts anderes. Und ich will euch heute mit hineinnehmen in so einen Text, um einen Aspekt von Anbetung zu beschreiben, in ein Bild, das schon ein bisschen seltsam ist, aber ein Bild, wo ein Priester ein Opfer auf dem Altar darbringt. Ein Bild aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Und wir wissen, dass vieles, was im Alten Testament steht, das ist manchmal echt seltsam. Ja, das verstehen wir nicht. Und als frischer Bibelleser, junger Bibelleser, da habe ich auch Dinge einfach übersprungen, gerade in den ersten 5 Büchern Mose. Ja, wenn man immer von diesem Opfern liest, von dem Altar und dem Blut, was da irgendwie da spritzt. Andere wollen darüber gar nicht predigen. Es gibt etliche Prediger, die sagen, ich predige nicht mehr über das Alte Testament. Ja, und ich habe auch gedacht, wozu brauche ich das Alte Testament? Ich habe das Neue Testament. Ja, Jesus ist gekommen als das einmalige Sühneopfer und das ist ein für alle Mal verbracht. Für mich zählt jetzt der neue Bund. Aber das Spannende ist, dass Jesus sagt, der neue Bund ist die Erfüllung des alten Bundes. Und vieles, was in dem Alten Testament steht, ist ein Bild für etwas, was Gott ausdrücken will, hinter dem ein göttliches Prinzip steckt. Ja, es geht nicht um Gesetz und es geht nicht um die Ordnung, sondern es geht um das göttliche Prinzip, was dahinter steckt, was uns Leben bringt. Das ist auch das, wo Jesus gekämpft hatte, als er hier auf dieser Erde war, mit der religiösen Elite. Die waren für Gesetz und die waren für Ordnung. Aber die haben das göttliche Prinzip dahinter nicht verstanden, das Leben bringt. Und Jesus hat gesagt, wir müssen diese göttlichen Prinzipien verstehen, die Leben bringen. Und so auch heute mit diesem Zusammenhang vom Priester, vom Opfer und vom Altar, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und ich werde auch nochmal ganz kurz so wiederholen, was es mit dem Priester und dem Opfer, auf sich hat. Aber es wird heute mehr um den Altar gehen. Wer nochmal sich mehr da hineinklinken will über den Priester und Opfer, ich habe letztes Jahr am 18. August einfach darüber gepredigt. Wer will, kann im Archiv einfach nochmal diese Predigt nachhören. Aber für den Zusammenhang bringe ich das einfach hier hinein. Und ich will reingehen in eine Bibelstelle, 1. Petrus 2, Vers 9, dort steht, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wir sind ein priesterliches Geschlecht. Ja, wir sind Priester. Die Aufgabe eines Priesters damals war es, Vermittler zu sein zwischen Gott und dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Der Dienst im Heiligen Tempel und am Brandopferaltar, das Volk zu segnen, das Volk im Gesetz zu unterweisen, aber auch natürlich, wenn so schwierige Rechtsfälle da waren, die zu klären, aber auch im Krieg, also das heißt, wenn so richtig taffe Zeiten da waren, zu ermahnen, auf Gott zu vertrauen. Das war die Aufgabe des Priesters. Und zusammenfassend könnte man heute sagen, die Aufgabe des Priesters war es, ein wahrer Anbeter zu sein. Das heißt, verantwortlich für sein eigenes Leben zu sein, seine eigene Beziehung mit Gott auf die Reihe zu kriegen, um andere in Anbetung hineinzuführen. Das heißt, um andere in die Begegnung Gottes mit hineinzuführen. Und in gleichem Maße sind wir heute berufen, Träger seiner Gegenwart zu sein. Gottes Gegenwart hineinzubringen überall, wo wir sind. Ja, in der Schule, in der Uni, in unserem Arbeitsumfeld, ja, auf Videokonferenzen, in Videokonferenzen, wirklich diese Gegenwart Gottes hineinzubringen. Und dadurch segnen wir andere und erwecken in ihnen eine Sehnsucht nach mehr, diesem Gott zu begegnen. Und Anbetung, muss man auch wissen, ist nicht nur an einem Ort irgendwie statisch begrenzt, sondern Anbetung ist mehr als nur auf einen Ort beschränkt. Es geht darum, wirklich eine Kultur zu bauen. Ja, Anbetung ist wirklich auch dynamisch. Vor Augen habe ich so, ich habe gerne Physik geliebt, auch wenn ich da nicht so gute Noten bekommen habe, so wie so Teilchen, wenn die richtig in Bewegung kommen und sich alles irgendwie vermischt. Das ist es, Träger Gottes Gegenwart zu sein und sein Reich überall hinzubringen, wo wir sind. Ja, denn wo wir sind, bricht Reich Gottes an. So breitet sich Reich Gottes aus. Das meint Jesus mit seinen ganzen Gleichnissen, die er damals gepredigt hat, dass wir Träger seiner Gegenwart sind. Dabei dürfen wir aber auch nicht überschätzen, dass wir andere nur an Orte, sag mal, führen können, wo wir selbst schon gewesen sind. So, du kannst nur andere an Orte hineinführen, wo du selbst schon gewesen bist. Und wir versuchen manchmal, andere Gott zu erklären und haben selber Gott dann auch gar nicht erfahren und gar nicht entdeckt. Und da geht es einfach, unseren Gott zu entdecken und die Leute mit an diese Orte zu nehmen, wo wir Gott einfach schon entdeckt haben. Das bedeutet auch, selbst Verantwortung zu nehmen für mein eigenes Leben, meiner persönlichen Anbetung zu Gott. Ich kann das nicht an den Pastor abgeben. Herr, sende meinen Pastor, denn er wird dafür bezahlt. Was meine Aufgabe ist, dich darauf hinzuweisen und das irgendwie hier wie heute so ein bisschen aus dem Alten Testament so ein bisschen rauszuschälen und rauszuarbeiten, was das für uns heute bedeuten kann. Wir lesen Römer 12, Vers 1, da schreibt Paulus, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist spannend. Er beschreibt nicht diesen Gottesdienst, wo wir hier so zusammenkommen oder sonntags den gemeinsam feiern. Er beschreibt, wenn wirklich wir unser Leben als Opfer hinbringen. Und nun ist es ja jetzt nicht mehr so, wie soll ich das sagen, so in Opfer darzubringen. Ja, das Volk Israel hat damals Opfer dargebracht. Auch Einzelne haben Opfer dargebracht, indem sie einen Beitrag oder eine Gabe gebracht haben als Wertschätzung für Gott. Aber schon damals im Alten Bund merken wir, Gott war es so wichtig, dass sich Herzen begegnen. So, und er hat gesagt, ich will eure Opfer nicht haben, weil euer Herz steckt nicht dahinter. Ich kann eure Opfer nicht mehr riechen. Das ist das, was Gott einfach schon mal damals ausdrückt. Und schon damals wurden Opfer inhaltsleer. Und wir halten es auch in der heutigen Zeit nicht mal so mit den Opfern. Ja, wir bringen vielleicht noch ein Opfer, wenn frühmorgens der Wecker auf 5 Uhr klingelt und wir aufstehen müssen. Dann nennen wir das Opfer, so in unserer heutigen Sprache. Aber beim Opfer geht es nicht darum, irgendwie unseren Gott zu besänftigen oder ihn zu beruhigen oder stillzustellen oder unser schlechtes Gewissen zu beruhigen oder zu besänftigen. Gott ist nicht unser schlechtes Gewissen. Ich sage das noch einmal, Gott ist nicht unser schlechtes Gewissen. Ja, wir handeln nicht aufgrund unseres schlechten Gewissens. Das ist spannend zum Thema Anbetung, weil mein Gottesbild bestimmt, wie ich Gott anbete. Ja, und wenn ich Gott sehe immer und als Art schlechtes Gewissen behandle, dann werde ich Gott auch immer so sehen. Dann werde ich auch nie den Zugang haben, dass Gott irgendwie mein Vater sein kann, mit dem ich wirklich eine persönliche Beziehung habe. Das ist ganz wichtig, einfach zu verstehen. Wir opfern nun heute keine Tiere mehr. Amen. Amen. Das ist wichtig. Auch sag zu Hause nochmal Amen. Wenn du das tust, zu Hause, das ist eine schwierige Sache. Aber ein bisschen spooky. So, aber wir opfern heute keine Tiere mehr. Unser Beitrag ist unser ganzes Leben. Ja, wir lieben Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Gedanken und mit aller Kraft. Ja, Markus 12, Vers 20. Und Gott ruft dich, nicht nur Empfänger zu sein, sondern auch Geber zu sein. Mit dem, was er dir geschenkt hat, an Gaben. Das ist manchmal herausfordernd. Das bedeutet auch manchmal, ein Opfer zu bringen. Ich sage immer, wahre Anbeter bringen wahre Opfer. Und ich muss mich fragen, welches Opfer oder welchen Beitrag leiste ich? Ja, in meiner Zeit, in meinem Geld, ja, mit meinem Geld anderen Leuten irgendwie zu dienen, ihnen etwas Gutes zu tun, mit meinem ganzen Engagement. Und nicht nur, weil es irgendwie eine Pflicht ist oder weil es ein schlechtes Gewissen ist oder es mir sagt, sondern aus dieser anbetenden Haltung, weil ich eine persönliche Beziehung mit Gott habe und das Schrei meines Herzens ist, das einfach zu tun. Und ich nicht mehr anders kann, als ihm zu dienen mit diesen Dingen. Als Priester bauen wir auch einen Altar, auf dem wir Opfer darbringen, so im bildlichen Sinne. Und ich will euch hineinnehmen in einen Text, in 1. Mose, Kapitel 35, Vers 1 bis 3. 1. Mose 35, Vers 1 bis 3, dort steht. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel, lass dich dort nieder und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Schafft die fremden Götter weg, die unter euch sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Oh, das könnte ich jetzt auch tun bei der Wärme. Keine Angst. Ja. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und dort will ich für den Gott, der mich am Tag meiner Bedrängnis erhört hat und der mit mir war auf dem Weg, den ich gegangen bin, einen Altar errichten. Jakob hatte eine richtig starke Gottesbegegnung gehabt. Schon in 7 Kapitel vorher, in Kapitel 28. In einem Traum hatte er eine Himmelsleiter gesehen. Manche übersetzen auch eine Treppe, auf die letztendlich die Engel hoch und hinunter gingen. Und er spürte Gottes Gegenwart so stark, dass er sagte, okay, den Stein, auf dem ich schlief, ich denke, er hat irgendwas vielleicht auf den Stein drüber gepackt, ja, den hat er gesalbt, ja, und hat diesen Ort Bethel genannt, ja, weil dieser Ort Gottes Gegenwart widerspiegelt. Und er hatte Gott so stark erlebt, das kann man auch nachlesen in Kapitel 28, dass er sagte, alles, was du mir gibst, das will ich treu verzehnten. Das finde ich spannend, weil hier spricht das schlechte Gewissen oder irgendjemand, du musst Gott irgendwie dienen und deinen Zehnten geben. Er hat Gott erlebt und aus dem Erlebten sagte er, oh, ich kann nicht anders, als meinen Zehnten einfach zu geben von all dem, was du mir schenken wirst. Und jetzt in Kapitel 35 sprach Gott erneut, dass Jakob an diesem Ort einen Altar errichten soll. Und ich finde das ganz spannend. Es soll nicht nur bei einem Stein bleiben. Der Stein, der irgendwie der Anfang war des Weges, den Jakob mit Gott ging, es sollte dort ein Altar errichtet werden, der beständig vor Gott steht und auf dem beständig Opfer dargebracht werden. Ich finde dieses Bild so stark, einfach hier zu sehen, weil Gott sehnt sich nicht nur nach einer einzigen Begegnung mit dir, sondern nach einer beständigen, persönlichen Beziehung, die da ist. Und wenn wir hier diesen Altar sehen, auf dem so beständige Opfer dargebracht ist, dann ist das nicht so ein mega großer Altar, wie wir den irgendwie bei Indiana Jones kennen oder in den anderen Fantasy-Filmen, sondern es war ein Altar, der aus Steinen irgendwie aufgetürmt war, die dort irgendwie lagen, Steine, die unbehauen waren. Das ist ganz wichtig. Und ich habe mich gefragt, warum fällt es uns heute so schwer, Opfer zu bringen? Warum fällt es uns so schwer, heute Opfer zu bringen, beziehungsweise einen Beitrag für Gott und diese Welt zu bringen. Ich glaube, weil wir im bildlichen Sinne keinen Altar errichtet haben, auf dem wir beständig Opfer darbringen. Und damit meine ich irgendwie nicht einen Altar aus Steinen bei dir irgendwie zu Hause. So wie dieser damals errichtet wurde, ich meine den Altar, dass wir einen persönlichen Ort der Begegnung mit Gott schaffen. Und mehr als einen Ort, dass wir eine Kultur kreieren, aus der wir Gott und anderen Menschen dienen. Aus dieser anbetenden Haltung heraus und das in einer Beständigkeit jeden Tag neu. Manchmal gewinne ich den Eindruck, dass wir Gott zu Fast Food hinwerfen. So, das ist unser Opfer. So, wir gehen mal irgendwie schnell in den Gottesdienst und ich tanke auf irgendwie, das reicht gerade so für die ganze Woche. Ich bete mal einfach schnell. So, und ich lese mal ganz schnell Bibel und so, um Gott irgendwie zu besänftigen. Ich nenne das Fast Food so in diesem Bild, weil das ist nicht das Opfer, was Gott sich wünscht. Und ich will niemanden verurteilen. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist doch so, dass wir alle so ähnlich ticken. Ja, wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft, ja, und wir ticken auch manchmal leistungsorientiert, was Gott irgendwie angeht. Und wir denken, wenn wir das und das tun, hey, dann wird Gott irgendwie funktionieren. Aber das ist so nicht. Ich glaube, es ist so viel leichter, Gott ungezwungen und unverkrampft anzubeten, wenn wir zu Hause einen Ort der Anbetung haben, wo wir Gott begegnen können. Eine Kultur haben, in der und aus der wir leben. Und ich will dich fragen, wo ist als Priester im bildlichen oder übertragenen Sinne dein Altar? Wann ist deine Zeit, in der du bewusst Gott begegnest und einfach mal zuhörst, auch und mal ruhig bist, auch von dem geschäftigen Treiben in dieser Welt? Und ich kann dich nur ermutigen, schaffe einen Ort der Anbetung. Plane dir Zeit für Gott und mit Gott ein und freue dich, an diesem Ort Gott zu begegnen. Und das muss gar nicht so kompliziert sein. Das kann irgendwo deine Lieblingsecke sein, auf deinem Lieblingssofa. Ja, irgendwie, vielleicht ist die Lieblingsecke, vielleicht sieht man da nichts, ja, vielleicht ist es sogar irgendwie abgewetzt irgendwie an der Wand. Aber das ist deine Ecke, wo du Gott begegnen kannst. Vielleicht ist das sogar im Auto, während du Gott Lieder singst und einfach ihn anbetest. Oder auf der Terrasse. Oder draußen im Spaziergang die Natur genießt. Mach es einfach. Es muss und es darf nicht kompliziert sein. Und in diesem Zusammenhang ist es nochmal interessant, in 2. Mose 20 hineinzuschauen, die Verse 24 und 25, wo steht, dass die Steine für den Altar nicht behauen werden durften. Der Altar sollte ganz bewusst aus unbehauenen Steinen gebaut werden. Warum? Weil damals tatsächlich die Gefahr da war und es einige gemacht haben und diese Orte der Anbetung, also diese Altäre und die Gedenksteine angebetet haben. Es geht nicht darum, dass wir einen Ort anbeten. Das kann auch manchmal sein, dass wir auch das Jesuszentrum Kassel anbeten. Ich haue es einfach mal so rein, ja, und wir diesen Ort aufsuchen und nicht Gott. So, das ist der Hintergrund. Ich verstehe auch diese Textstelle so, dass wenn wir zu Hause einen Ort der Anbetung errichten, wo wir vielleicht immer so gerne sind, dass es kein fester Altar ist. Ich glaube persönlich, das würde hier diesem Gebot eigentlich eher widersprechen. Aber von daher ist es ganz simpel, komm einfach so wie du bist an diesen Ort und bete Gott an und öffne dein Herz. Und wenn es nur 15 Minuten sind, hey, dann ist das super. Natürlich kann es immer länger sein, aber hey, wir haben manchmal auch einfach auch Zeiten, die so richtig tough sind. Und da ist es schon richtig krass, wenn wir uns 15 Minuten nehmen. Und was helfen kann, sind 3 Gs. Das erste G ist Gottes Wort. Und bevor du Gottes Wort liest und die Bibel aufschlägst, bete ganz kurz, dass der Heilige Geist dir hilft, dieses Wort zu verstehen. Und dann liest die Bibel 5 Minuten lang. Ja, und lies einfach, was Gott geschrieben hat in seinem Wort. Und vielleicht bist du ganz viel unterwegs so, und du hast oder du liest nicht gerne, hey, mach die Hörbibel an. Es gibt so richtig gute Hörfassungen. Kathi und ich hatten uns gestern unterhalten, sie steht hier links neben mir. Sie hat gesagt, sie hat jetzt in ein paar wenigen Wochen die ganze Bibel durchgehört. Und das ist auch interessant, mal die Bibel auch mal ganz anders zu hören, als selbst zu lesen. So, es gab mal eine Zeit auch in meinem Leben, da war ich richtig krass beschäftigt, musste morgens so früh aufstehen und so spät ins Bett und ich saß nur im Auto und habe organisiert und Leute waren um mich drum herum und ich dachte, ich brauchte diese Oasen, dass ich sagte, und ich habe im Auto permanent die Hörbibel gehört. Ja, du hörst die Bibel ratzfatz durch. Es gibt eine Möglichkeit für Gottes Wort. Das zweite geht, ist Gebet. Bete 5 Minuten einfach das, was auf dein Herzen brennt. Bete Gott an, was du für ihn empfindest, was du fühlst, wo du irgendwie Herausforderungen hast auch mit ihm. So, und bring das einfach vor Gott. Sprich es vielleicht sogar auch richtig laut aus. So, ich sage immer, wenn du zu Hause anfängst, laut zu beten, dann fällt es dir irgendwann auch woanders leichter, laut zu beten. Bete es laut aus, weil du dich einfach dann auch konzentrieren kannst und bewusst wirst, was du eigentlich betest. Und das dritte G, die letzten 5 Minuten, also Gebet 5 Minuten, die letzten 5 Minuten, finde ich ganz wichtig, ist Gottes Geist. Einfach 5 Minuten mal ruhig zu sein und auf Gott zu hören. Wir texten Gott manchmal nur so zu. Und hat er gar keine Chance zu antworten. Aber sei mal 5 Minuten ruhig und höre auf das, was Gott einfach sagen will. Und lass das mal so Revue passieren. Weil Gott hat etwas vorbereitet für dich jeden Tag. Und schreib es auf. Wenn du am Anfang das machst, dann kann es sein, dass du erstmal gar nichts hörst. Ja, es ist so. Es ist die Realität. Ja, ich bringe ja nicht 3 Gs und sage euch, das wird alles super und so. Und dann sagst du, oh, der Gideon hat gepredigt und so. Und du denkst an das 4. G, an den Gideon. Aber sei einfach mal still und sei ruhig, weil wir müssen lernen, auch runterzufahren. Du wirst merken dann, wenn du anfängst zu hören, ey, die gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Es ist gar nicht so einfach, runterzufahren und Gott irgendwie zu hören bei dem ganzen Lärm meiner Gedanken. So, ich sag so, es braucht schon 2, 3, 4 Wochen, ein bisschen ruhig zu werden. Aber ich sag dir, nimm dir nur 5 Minuten. Mehr brauchst du, glaube ich, nicht. Und wenn du irgendwann mehr Zeit nehmen willst, nimm mehr Zeit. Und wir hatten dieses Bild irgendwie aus diesem Alten Testament, und ich will so ein bisschen den Kreis schließen, das Bild eines Priesters, der Opfer auf einem Altar darbringt. Und ich will dich ermutigen, dort, wo du bist, schaffe einen Ort, schaffe eine Kultur von Anbetung, ja, aus der du Gott anbetest und anderen Menschen dienen kannst. Und vor meinem inneren Auge, als ich diese Predigt so vorbereitete, sah ich Ruinen. Ich sah eine ganze karge Landschaft und ich sah mehrere Ruinen, wie sie da standen. So einige mit wenigen Steinen, andere mit mehreren Steinen, und es war teilweise richtig verwachsen. Und ich glaube, dass hier Leute unter uns sind, die schon mal angefangen haben, irgendwie einen Altar zu bauen, und der ist nie fertig geworden. Du hast das irgendwie vielleicht probiert, auch mit diesen 3 Gs, so, und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich will dich ermutigen, baue weiter. So, habe auch Leute gesehen, wo sie schon mal einen Altar gebaut haben, wo das richtig funktioniert hat, aber es ist irgendwie eingeschlafen. Auch über die Geschäftigkeit dieser Zeit, auch durch den Druck und die Sorgen deines Lebens, die du so hast, auch vielleicht finanzielle Sorgen, die du hast, oder Sorgen über Familie oder Sicherheit. Hey, bau ganz neu diesen Altar wieder auf, ja, weil Gott ist ein Gott, ja, der die Ruinen wieder neu leben lässt. Und ich will dich jetzt herausfordern an diesem Punkt: Welchen Schritt willst du diese Woche gehen? Was willst du tun, um im übertragenen Sinne deinen Altar zu errichten? Und bete jetzt in diesem Augenblick und sag Gott, was du fühlst auf deinem Herzen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir selber auch diese Entscheidung treffen, persönlich. Es kann sein, dass du auch hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und du hast das hier gehört und hast gedacht, okay, er hat das wirklich super erklärt, aber es klingt schon irgendwie komisch. Aber denk einmal darüber nach, dass dieser Gott den Mensch geschaffen hat, ihn geformt hat in sein Bild hinein, weil er eine persönliche Beziehung wollte. Und wir Menschen haben das verbockt. Ja, Adam und Eva haben von dieser verbotenen Frucht gegessen. Ich glaube auch, weil sie ihren Fokus nicht mehr auf Gott gelegt haben, sondern auf die Frucht. Sie haben die Frucht angebetet. Ja, immer wenn Anbetung nicht Gott fokussiert oder Gott im Blick hat, dann führt sie uns letztendlich zu verbotenen Früchten in unserem Leben. Aber Gott hat uns nie aufgegeben, hat dich nie aufgegeben. Auch bei all dem, was du vielleicht auch an Fehlern gemacht hast und wo du denkst, ich könnte diesem Gott nie persönlich begegnen. Sein Sohn hat dir auf diese Erde geschickt, und er ist am Kreuz für all deine Fehler gestorben. Er ist das Opfer, das ein für alle Mal auf diesem Altar dargebracht worden ist, damit du zu Gott kommen kannst und ihm persönlich begegnen kannst. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, dann lade ich dich ein Gebet jetzt gleich nachzusprechen und Gott einzuladen in dein Leben. Zu sagen, Gott, du sollst der persönliche Chef, meine persönliche Nummer 1 in meinem Leben sein. Bete folgendes Gebet einfach laut nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin, und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Ich danke, dass du mich angenommen hast. Und ich bekenne jetzt mit meinem Mund: Jesus Christus, Du bist mein Herr. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ermutige ich dich, schreib uns eine E-Mail. Ja, telefonier oder telefoniere, es steht eine Nummer auch unten hier in YouTube. Nimm Kontakt einfach auf. Wir wollen mit dir gerne nochmal persönlich beten, auch die ersten Schritte des Glaubens geben. Vielleicht hast du noch ein paar Fragen, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht oder ich weiß nicht, wie ich zu euch kommen kann. Nimm einfach Kontakt mit uns auf. Und für alle anderen will ich einfach jetzt nochmal ein Segensgebet sprechen. Vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen, diesen Ort von Anbetung zu errichten. Und ich will dich segnen, dass du diese persönliche Beziehung mit Gott erlebst und dass die richtig Fahrt aufnimmt, jetzt in dieser zweiten Jahreshälfte, so wenn das Leben wieder beginnt, dass dein Leben auch mit Gott wieder richtig beginnt. Herr, so danken wir dir, dass du uns begegnen willst. Und es ist einfach so krass, darüber nachzudenken, dass du Kontakt zu uns aufnehmen willst und von Herz zu Herz eine Begegnung wünschst. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der heute diese Entscheidung getroffen hat, für dich auch einen Ort, eine Kultur von Anbetung zu bauen und zu schaffen. Nimm allen Druck weg, Herr, den sich jeder Einzelne vielleicht auch manchmal einfach macht, dir zu begegnen. Und ich spreche einfach aus, Leichtigkeit, auch in den, dass wir uns einen Ort aufmachen, um dir zu begegnen. Heiliger Geist, führe uns an diese neuen Orte und auch auf eine Ebene, in der wir dir noch nie begegnet sind. Und ich segne dich dort, wo du bist, auch bei jedem Schritt, den du tust, jetzt in dieser Woche, gelingen bei all dem, was du dir vorgenommen hast und Weisheit, die du brauchst, um Dinge einfach auszuführen. In seinem heiligen Namen. Amen.